Ja, liebe Geschwister, ich danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Die Gegend ist mir nicht fremd, war ich schon immer wieder mal bei Verwandten. Aber in dieser Gemeinde bin ich zum ersten Mal auch mit meiner Familie. Zu meiner Person und zu meiner Familie. Ich bin in Paraguay aufgewachsen, Südamerika, in einer Mennonitenkolonie mit Plattdeutsch als Muttersprache. Bin dann 89 in die Schweiz gekommen, nach Basel zum Studium der Theologie, damals an der FETA, heute STH Basel oder Staatsunabhängige Theologische Hochschule Basel, wo ich heute Dozent für das Neue Testament und Rektor bin, seit rund 3 Jahren. Ich habe damals in Basel meine jetzige Frau kennengelernt. Sie ist im Elsass aufgewachsen, kam nach Basel in die Mennonitengemeinde. Dorothee, geborene Giga, haben dann 95 geheiratet, sind dann mit Samuel ausgewandert, Ende 98 nach dem Doktorat nach Paraguay, haben 5 Jahre in Paraguay gewohnt. Marianne ist in Paraguay geboren. Ich war dort Lehrer und Leiter der Bibelschule im Chaco und dann sind wir jetzt wieder zurück, seit rund 3 Jahren wieder in Basel. Und vor gut 2 Jahren ist dann noch der William geboren, in der Schweiz wieder. Das ist unsere Familie. Ja, dann vielleicht noch kurz dazu. Ich bin jetzt an der STH Basel oder an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule, wo ich auch studiert und doktoriert habe. Bin ich jetzt Rektor und ich habe einige Prospekte mit dabei, die STH Postille. Leider hatten wir die letzte nur noch ganz wenige Exemplare von der letzten Ausgabe, deswegen habe ich einige ältere mitgebracht. Es sind auch noch andere Prospekte da, die darf man natürlich selbstverständlich mitnehmen. Man darf sich da auch eintragen, wenn man diese Freundesbriefe erhalten will. Dann habe ich ein paar Bücher mitgebracht, die ich geschrieben habe. Eines davon ist die Auslegung des ersten Korintherbriefes. Es wäre sicher wertvoll, das noch zu lesen zusätzlich. Nicht alles, was drin steht, kann ich heute Abend sagen. Nicht alle Bibelstellen kann man lesen, die zitiert sind oder die erwähnt werden. Es ist immer gut, wenn man die zu Hause in aller Ruhe noch nachlesen kann. Und nicht nur die Kapitel, die wir hier durcharbeiten, sondern den ganzen Korintherbrief. Ich habe versucht, vor allem schwierige Stellen auch ausführlicher zu behandeln und eher leicht verständliche Verse, denn auch nicht so gründlich behandelt. Das sind 280 Seiten, kostet 21,95 €, da am Büchertisch zu haben. Also die Auslegung des ersten Korintherbriefes. Das wär's dann. Wir haben ziemlich viel vor, denke ich. Wir haben auch 4 Abende dafür und das ist sicher gut. 3 Kapitel durchzuarbeiten, als wir noch in Paraguay wohnten, dann bin ich 2 Wochen nach Basel gekommen für 2 Wochen, wir waren im Urlaub da. Und dann habe ich 2 Wochen Vorlesung gegeben, eine Woche über Kapitel 12 bis 15, bis 14. Und da hatte ich 15 Stunden, habe gedacht, das ist ziemlich viel. Aber wir hatten eine halbe Stunde am Schluss noch übrig, die wir nicht gebraucht haben. Das war sehr spannend damals mit den Studenten. Die hatten sich im Vorfeld, die waren schon gespannt im Vorfeld, was es geben wird, weil sie sich nicht einig waren über diese Fragen. Wie ist es nun mit den Geistesgaben? Wie ist es mit dem Zungenreden? Und so weiter und so fort. Waren sie halt sehr gespannt, was wird er uns nun erzählen? Und ich hoffe, nichts anderes, als was Paulus erzählt oder was Paulus hier schreibt. Es ist mein Wunsch, dass ich helfen kann, dass ich dazu beitragen kann, dass wir das verstehen, was Paulus hier schreibt. Vielleicht sinnvoll, dass wir uns mal einige Verse lesen. Ich habe gedacht, dass wir heute Kapitel 12 durcharbeiten. Natürlich werden wir nicht das ganze Kapitel durcharbeiten können, aber dass wir doch das, den Kern des Kapitels durcharbeiten, werde dann voraussichtlich am Sonntag in der Predigt noch mehr zu den Versen 12 bis 14 sagen, also dass wir vor allem die ersten 11 Verse heute Abend durcharbeiten und dann vielleicht noch ein paar Gedanken zu den folgenden Versen. Morgen Abend Kapitel 13, das Hohelied der Liebe steht nicht zufällig gerade dazwischen, zwischen Kapitel 12 und 14, das müssen wir beachten, wo es um die Geistesgaben geht. Und dann am Freitag und Samstagabend Kapitel 14. Das ist ein langes Kapitel, auch das schwierigste Kapitel, die schwierigsten Verse. Und es ist schon wichtig, dass wir da auch sehen, wie Paulus argumentiert. Und deswegen schlage ich vor, dass wir Kapitel 12, 1 bis 11 lesen. Und dann möchte ich zum Zusammenhang noch ein paar Gedanken sagen. 1. Korinther 12 von 1 bis 11. Eben gut, wenn man mitlesen kann, weil es mit dem Beamer auch nicht klappt. Paulus schreibt: Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus. Und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung oder Prophetie, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegungen der Sprachen oder Übersetzung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Vielleicht ganz kurz ein paar Gedanken zum Briefzusammenhang und zum Zweck des Briefes. Paulus schreibt den Brief wohl im Jahr 54 nach Christus von Ephesus aus an die Gemeinde in Korinth. Das ist ein Mannschreiben. Der Römerbrief ist ein Lehrbrief, aber der erste Korintherbrief ist ein Mannschreiben. Es gab viele Probleme in der Gemeinde von Korinth und es gab viele offene Fragen. Diese wurden Paulus zum Teil mündlich übermittelt und zum Teil schriftlich. Paulus beantwortet zum Teil die mündlichen Überlieferungen oder Übermittlungen, Fragen, die da waren, und zum Teil die schriftlichen Fragen, die ihm gestellt wurden. Ab Kapitel 7 offenbar vor allem. Es gab viele Streitereien der Gemeinde, es gab Spaltungen, Parteiungen. Die einen waren für Paulus, die anderen gegen Paulus und für Petrus. Und die anderen waren gegen Petrus und für Barnabas. Und die anderen sagen, nein, wir sind die echten Christen, wir haben nur Jesus Christus. Paulus und Petrus und Barnabas bedeuten für uns nichts, haben für uns keine Autorität. Also es gab alles. Paulus spricht die verschiedenen Probleme an und kommt nun zu einem neuen Problem, das vorhanden war. Und es ist ganz wichtig, wenn wir den Inhalt verstehen, dass Paulus hier auf Probleme eingeht. Paulus hatte schon in der Einleitung gesagt, dass es viele Gnadengaben gab in Korinth. Es ist nicht so, dass keine vorhanden waren. Paulus sagt, ich danke Gott, dass ihr reich seid an Gnadengaben. Die waren vorhanden, aber sie wurden falsch gebraucht. Das war das Problem. Sie waren begabt, befähigt, aber sie waren aufgeblasen, zum Beispiel, und haben ihre Fähigkeiten falsch eingesetzt. Und deswegen muss Paulus hier korrigieren und sagt dann in Vers 12, was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder oder Geschwister, was aber betrifft, das ist auch ganz typisch für den Korintherbrief, da beginnt Paulus jeweils ein neues Problem anzusprechen. Und so sehen wir auch hier, dass Paulus ein neues Problem anspricht und sagt, was die geistlichen Gaben betrifft. Könnte auch sagen, die geistlichen Menschen, das wäre eine andere Übersetzungsmöglichkeit, eigentlich heißt es das Geistliche, oder? Die Geistlichen. Aber wenn wir Kapitel 14 betrachten, wo der gleiche Ausdruck noch einmal vorkommt, dann sehen wir, dass wir übersetzen müssen im Sinn von das Geistliche, die geistlichen Fähigkeiten. Oder wir sagen die Geistesgaben. Das auffällt, dass dieser Ausdruck zweimal im 1. Korinther vorkommt. In Kapitel 12, Vers 1 und Kapitel 14, Vers 1. Sonst spricht Paulus immer von den Gnadengaben, griechisch Charismata oder Charismen, Gnadengaben. Paulus braucht diesen Ausdruck sonst nicht, nur zweimal. Und zwar, wie gesagt, in Kapitel 12, Vers 1 und Kapitel 14, Vers 1. Und ich meine, dass Paulus sich hier an die Korinther anlehnt. Denn dieser Begriff wurde offenbar in Korinth geprägt, dass sie von den geistlichen Dingen sprachen oder von den geistlichen Fähigkeiten oder von den Geistesgaben und sich deswegen rühmten, Geistliche zu sein. Es ist auffallend, dass der Ausdruck geistlich oder geistliche oder Geistlichkeit und so weiter im 1. Korintherbrief relativ häufig vorkommt. Das heißt, es gab in Korinth eine Gruppe von Christen, die meinten, sie seien besonders geistbegabte und besonders geistliche Menschen. Das äußerte sich für sie dadurch, dass sie vielleicht in Zungen redeten, würden wir heute sagen, oder prophetisch redeten. Vielleicht waren das auch die, die sagten, Petrus und Paulus haben für uns keine Autorität, wir haben nur Christus. Wir sind die echten Christen. Ist eigentlich richtig, wir haben Christus. Aber Christus hat Petrus und Paulus und Barnabas eingesetzt. Und die haben denn die Autorität Christi. Also sie wollten sehr geistlich sein. Aber Paulus sagt auch in Kapitel 3, Vers 1 bis 3 und sagt, wenn ihr euch einander, wenn ihr streitet, und eifersüchtig seid, dann seid ihr nicht geistlich, sondern fleischlich. Also in Wirklichkeit war ihre Gesinnung nicht geistlich, sondern fleischlich, obwohl sie diese Geistesgaben hatten, obwohl sie in Zungen redeten, obwohl sie Prophetie hatten. Das ist das zentrale Problem, wenn wir Kapitel 14 betrachten. Obwohl sie das alles hatten, sagt Paulus, dass sie nicht geistlich, sondern fleischlich sind. Und Kapitel 14, Vers 12 sagt er, da ihr ja Eiferer, wörtlich, der Geister seid. Geister hier offenbar im Sinn von Geistesäußerungen oder Geistesgaben. Da ihr ja Eiferer der Geistesgaben seid, trachtet danach, dass es zur Erbauung geschieht. Das war das Problem, dass das, was getan wurde, um zu zeigen, wie geistlich man sei, aber nicht zur Erbauung der Gemeinde diente. Und das ist nun auch das zentrale Anliegen dieses Abschnittes, Kapitel 12 bis 14. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass wir genau in der Mitte das Kapitel 13 haben, wo es nicht um die Geistesgaben geht in erster Linie, sondern um die Liebe. Und wenn die Liebe vorhanden ist, dann wird Erbauung eben das zentrale Thema sein, das zentrale Anliegen, dass meine Fähigkeiten dazu dienen, dass die Gemeinde erbaut wird. Und nun, in unserem Kapitel geht es vor allem um die Einheit der Gemeinde. Trotz Vielfalt der Gaben, um die Einheit des Leibes Christi, trotz Vielfalt der Gaben. Und deswegen sagt Paulus, ich möchte, dass ihr nicht unwissend seid, was die Geistesgaben betrifft. Das ist typisch für Paulus, sagt er immer wieder in seinen Briefen, ich möchte, dass ihr wisst, oder ich möchte, dass ihr nicht unwissend seid, wie hier. Paulus möchte, dass Christen nicht ohne Erkenntnis sind. Unwissend können wir auch wiedergeben, sagen, ich möchte, dass ihr nicht ohne Erkenntnis seid. Ich möchte euch nicht ohne Erkenntnis lassen. Und deswegen, ich habe gesagt, das ist kein Lehrbrief, aber eigentlich lehrt Paulus denn doch. Im Ermahnen lehrt er und zeigt, wie das richtig zu verstehen ist. Und sagt dann Vers 2, ihr wisst, vorher hat er gesagt, ich möchte nicht, dass ihr unwissend seid. Und nun sagt er, wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörte, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, fortgerissen wurdet. Offenbar waren die Christen in Korinth, standen sie in Gefahr, ihren Gottesdienst mit dem Götzendienst zu vermischen. Manches, was sie früher so erlebt hatten als Heiden, mit hineinzubringen in die christliche Gemeinde. Das zum Beispiel auch in Bezug auf das Götzenopferfleisch. Und Paulus erinnert hier und sagt, ihr wisst ja, wie das früher war. Da wurdet ihr durch die finstere Macht, durch die dämonische Macht hingerissen zu den stummen Götzenbildern. Nun, wenn Paulus sagt, zu den stummen Götzenbildern, dann liegt die Betonung nicht so sehr darauf, dass sie keine Stimme haben, sondern dass sie nicht verständlich reden können. Das wird im Alten Testament schon immer wieder betont. Die Götzen, die können nicht reden. Die sind tot, im Gegensatz zu Gott, der in der Bibel sich mitgeteilt hat, der gesprochen hat zu den Menschen. In der Bibel haben wir Gottes Wort. Gott hat die Sprache geschaffen und er spricht, im Gegensatz zu den Götzenbildern. Und es wird auch noch wichtig sein in Bezug auf das Zungenreden, wie man heute sagt, oder das Sprachenreden. Auch in den heidnischen Götzendiensten, vor allem den Mysterienkulten, Mysterion heißt Geheimnis, also in diesen geheimen Kulten, da hat man sich so in Trance versetzt, in Rauschzustand versetzt, durch Musik, durch Geruch und so weiter, und hat dabei prophetisch geredet und in Zungen geredet. Und ja, ein Mann wurde einfach mitgerissen. In einem Trancezustand. Paulus erinnert nun daran. Sagt, ihr wisst ja, wie das früher war. Als ihr weggerissen wurdet. Paulus braucht das eine Verb auch im Zusammenhang mit der Leitung des Heiligen Geistes. Zum Beispiel in Römer 5, Vers 14 sagt, wie viele aber durch den Geist Gottes geleitet sind, die sind Kinder Gottes. Aber es gibt einen Riesenunterschied. Ihr sagt, ihr wurdet fortgerissen. Der Geist Gottes führt uns in die Freiheit, dass wir überlegen können, dass wir unseren Verstand beherrschen können, dass wir nüchtern sind, dass wir klar denken können. Der heidnische Kult führt nicht in die Nüchternheit, nicht in die Freiheit. Da muss man. Da ist man so vom Geist ergriffen, dass man nicht anders kann, als zum Beispiel in Zungen reden. Oder prophetische Äußerungen zu machen. Paulus sagt, so war das einst bei euch. Und sagt dann Vers 3, deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der am Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus. Oder niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Nun, wir wissen nicht, ob das vorgekommen ist in Korinth, dass jemand gesagt hat, scheinbar durch die Geistesfülle, Fluch über Jesus. Aber es ist vorstellbar, auf jeden Fall war die Gefahr da. Sonst hätte Paulus das hier nicht geschrieben. Das heißt, und das ist wichtig, das zu beachten, sie meinten, unter der Geistesfülle zu sein, aber es war nicht so. Und haben offenbar irgendwie einen Fluch über Jesus aufgesprochen, auf jeden Fall war die Gefahr da. Und damit ist für Paulus klar, das ist ein Kriterium, daran kann man messen. Das war im Alten Testament schon so, dass die Propheten am Inhalt beurteilt wurden. Ob der Inhalt im Einklang steht mit der Bibel zum Beispiel, mit dem Wort Gottes, mit dem Reden Gottes. Und dann sagt Paulus weiter, und niemand kann sagen, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist oder durch den Heiligen Geist. Nun, sagen wir vielleicht, können wir sagen. Jesus selbst hat ja gesagt, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden ins Reich Gottes kommen. Herr, Herr, kann man sagen. Herr Jesus kann man sagen. Aber ich glaube, dass Paulus hier mehr sagen will. Niemand kann das sagen und leben, außer durch den Heiligen Geist. Das heißt, dass Jesus der Herr ist über unser Leben, ist möglich nur durch die Wiedergeburt und durch den Heiligen Geist. Nur wenn der Geist Gottes in unser Leben kommt, sonst sind wir dazu nicht imstande. Herr, so haben sich gerne die römischen Kaiser nennen lassen, Herr und Gott sogar. Wenn sie sich Herr nennen ließen, dann stellten sie sich damit auch in die Stellung Gottes. Aber nach der Bibel, Herr, ist klar, Gott allein ist Herr. Im Alten Testament ist das der Name Jahwe, Herr. Gott allein ist der Herr. Und wenn Jesus Herr genannt wird, ist damit klar, er ist Gott gleich. Und er hat die gleiche Autorität wie der himmlische Vater. Er ist Schöpfer Himmels und der Erde. Und wenn er Herr über unser Leben ist, dann verfügt er ganz über unser Leben. Das ist nur dann möglich, wenn wir den Geist Gottes haben, wenn wir wiedergeboren sind, wenn Jesus in unser Leben gekommen ist. Und deswegen sagt Jesus, nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, werden ins Reich Gottes kommen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Wir heucheln, wenn wir sagen, Herr, Herr, und tu nicht den Willen Gottes, der in seinem Wort offenbart ist. Wir leben nicht das, was wir sagen. Das soweit zu dieser Einleitung. Ich habe gesagt, es geht hier um die Einheit des Leibes Christi, trotz Vielfalt der Gemeinde. Und diese Einheit ist in der Einheit der Dreieinigkeit Gottes begründet, wie Paulus das im folgenden Text zeigt. Ein Herr, ein Geist, ein Gott, Vater. Aber viele Dienste, viele Gnadengaben, viele Auswirkungen. Aber es ist ein Gott. Und diese Einheit wird im ganzen Kapitel betont. Die Einheit war leider in Korinth nicht vorhanden mit diesen Parteigeistern. Vers 4. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Verschiedenheiten. Interessant, dass Paulus hier das Wort im Griechischen braucht, die Heiresis. Und wenn wir das die am Anfang weglassen, dann haben wir das Wort Heiresis. Und das heißt so viel wie Parteiungen oder Spaltungen. Die gab es in Korinth, genügend. Parteiungen, Spaltungen gab es. Das ist nicht gut. Aber hier braucht Paulus ein verwandtes Wort und sagt, es gibt Verschiedenheiten von Gnadengaben. Aber es ist ein und derselbe Geist, der diese schenkt. Und wenn es der ein und derselbe Geist ist, dann sollen sie uns auch miteinander verbinden als Einheit im Leib Christi. Nun, was sind Gnadengaben? Wie gesagt, griechisch Charismata, Charismen, wir denken gleich an Charismatik und so weiter, nicht? Das Wort heißt im Urtext nichts anderes als Auswirkungen der Gnade. Das, was die Gnade Gottes in unserem Leben bewirkt, das ist eine Gnadengabe. Die Folge davon, die Auswirkung. Charis heißt Gnade, heißt das, was man sich nicht verdienen kann, was uns geschenkt wird, was uns von Gott geschenkt wird, das ist Gnade. Das zuerst die Sündenvergebung. Die Rechtfertigung, sagt Paulus, eine Gnadengabe. Römer 5, Vers 18, Vers 16. Oder Römer 6, Vers 23, das ewige Leben ist eine Gnadengabe. Wir können sogar sagen, unser ganzes Leben ist eine Gnadengabe. Und wenn Paulus hier von Gnadengaben spricht, wie auch in Römer 12, dann geht es um Fähigkeiten, die Gott uns schenkt, damit wir in der Gemeinde dienen. Damit wir der Gemeinde dienen, sind Dienstfähigkeiten. Vielleicht noch eine Frage. Sind die immer übernatürlich oder sind sie auch natürlich? Wenn die Bibel von Gnadengaben spricht, meint sie dann nur übernatürliche Fähigkeiten oder auch natürliche? Eine Frage, wenn ich Lehrer bin, wenn ich die Gabe des Lehrens habe, ist es eine übernatürliche Fähigkeit oder eine natürliche? Ich bin überzeugt, dass die Bibel diese Unterscheidung so nicht macht. Gott kann uns übernatürliche Fähigkeiten geben. Aber auch die natürlichen gehören dazu. Und Gott hatte schon einen Plan mit jedem von uns, bevor wir geboren wurden. Das zeigt uns die Bibel sehr klar. Und er wusste, wie er uns brauchen wollte. Und er wusste, wie er uns befähigen sollte. Das ist das Wunderbare. Von Mutterleib an, sagt Paulus, bin ich ausgesondert für diesen Dienst. Nun gut, wenn der Herr uns eine neue Aufgabe schenken möchte, kann er uns auch neue Fähigkeiten geben, das ist ganz klar. Aber ich glaube, die Bibel macht diese Unterscheidung so nicht. Ich meine, es geht ja auch um die Frage zum Beispiel, nachher kommen wir auf die einzelnen Gnadengaben, die Gabe der Heilungen. Ist der Arzt auch so eine Gabe von Gott oder nicht? Oder sind es immer nur Wunderheilungen? Wir können darüber streiten, aber ich glaube, das ist nicht sinnvoll. Nicht, Gott hat auch das Denken geschenkt, auch den Verstand hat er geschenkt und das soll man brauchen. Ist auch eine Gabe Gottes. Wie gesagt, hier wird die Einheit betont, es ist ein Geist, der diese Gaben schenkt. Das sagt Vers 11 dann besonders. Vers 5, es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Also vielleicht noch das, wenn Paulus von Gnadengaben spricht und dann von Diensten, meint er nicht, da sind die Dienste, da die Gnadengaben, sondern es sind verschiedene Aspekte. Hier sind die Fähigkeiten und die Fähigkeiten sollen wir einsetzen zum Dienst. Aber es ist die Dreieinigkeit Gottes, die darüber wacht, die auch diese Fähigkeiten gibt und dafür zuständig ist. Er ist ein Herr in der Gemeinde, wir sind sein Leib, er ist das Haupt. Er ist der Boss, der Chef. Wir seine Diener, auch Paulus und Petrus. Und dann Vers 12, es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Gott schenkt diese Fähigkeiten. Und wenn das Gnadengaben sind, dann kann sich niemand deswegen rühmen. Dann heißt es auch, ich habe diese Fähigkeit nicht, weil ich besonders geistlich bin. Die Korinther hatten bestimmte Fähigkeiten, sie waren sogar reich an Gnadengaben, aber nicht geistlich. Viele waren nicht geistlich. Ob ich geistlich bin, zeigt die Liebe als Frucht des Geistes. Zeigt die Art und Weise, wie ich diese Gnadengaben einsetze. Auch wenn ich hervorragend predigen könnte, bedeutet das noch nicht, dass ich ein besonders geistlicher Christ wäre. Also die Gaben als Gnadengaben zeigen an und für sich nichts über unseren geistlichen Zustand. Das ist wichtig, dass wir das heute sehen, weil das oft nicht beachtet wird. Vers 7. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Die Frage ist, was Paulus hier mit der Offenbarung des Geistes meint. Kann man zweifach verstehen? Im griechischen Text heißt, dass der Geist offenbart wird, oder dass der Geist offenbart, nämlich die Fähigkeiten. Und wahrscheinlich ist das gemeint, dass der Geist eben Fähigkeiten offenbart, mitteilt, schenkt. Der Geist Gottes schenkt jedem Glied Fähigkeiten. Und die sind zum Nutzen, sagt Paulus, gegeben. Zum Nutzen heißt zur Erbauung. Und zwar zur Erbauung der ganzen Gemeinde. Wir werden Kapitel 14 noch darauf stoßen. Gibt es auch Gaben, die zur Selbsterbauung gegeben sind? Wie zum Beispiel das Zungenreden. Die Gaben sind uns gegeben zur Erbauung der ganzen Gemeinde. Und wenn ich hier zum Gottesdienst komme, dann komme ich nicht in erster Linie, um mich selbst zu erbauen. Dann komme ich da, damit der ganze Leib erbaut wird, damit die ganze Gemeinde erbaut wird. Und deswegen spricht Paulus hier vom Nutzen. Das heißt, zur Erbauung der ganzen Gemeinde, wie besonders Kapitel 14 immer wieder betont. Und nun kommt Paulus zu den einzelnen Gaben, die besonders, offenbar besonders in Korinth erwähnt wurden. Das heißt nicht, dass Paulus hier alle Gaben anspricht. Ich habe diese nicht, ich habe nicht die Gabe der Heilungen, nicht die Gabe der Prophetie, nicht die Gabe des Sprachenredens, also habe ich keine Gnadengabe. Das ist nicht gemeint. Paulus spricht hier nur bestimmte Gnadengaben an, in Vers 10, Vers 8 bis 10, und zwar offenbar vor allem diejenigen, die in Korinth besonders betont wurden. Und vor allem Einzelne wurden hier besonders betont. Vers 8. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Was ist damit gemeint? Das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, was unterscheidet die zwei? Ist schwer zu sagen. Die Korinther wussten es offenbar. Was auffällt, dass diese Begriffe schon Kapitel 1 und 2 und 3 immer wieder vorkamen. Das Wort, die Weisheit und die Erkenntnis. Wenn Paulus vom Wort sprach, dann bezog er sich auf die vermeintliche Rhetorik der Korinther, die Redekunst. Und wenn er von der Weisheit sprach, dann bezog er sich auf die vermeintliche Weisheit der Korinther, ihre philosophische Überlegenheit, verbunden mit ihrer Rhetorik, ihrer Redekunst. Und wenn Paulus von der Erkenntnis sprach, dann vor allem in Bezug auf das Götzenopferfleisch. Viele rühmten sich, sie hätten die Erkenntnis, aber Paulus sagt, die Erkenntnis bläht auf. Eure Erkenntnis bläht auf. Liebe baut auf. Sie achteten nicht darauf, welche Auswirkung meine vermeintliche Erkenntnis auf den Nächsten hat. Paulus stellt demgegenüber das Wort vom Kreuz. Kapitel 1, Vers 18. Steht das gleiche Wort. Das Wort vom Kreuz. Und Paulus sagt, wir haben euch das Wort vom Kreuz nicht in menschlicher Weisheit verkündigt. Auch nicht in menschlicher Redekunst, sondern der Weisheit Gottes haben wir es euch gepredigt. Das ist Weisheit, sagt Paulus. Alles andere, die philosophischen Spekulationen, die Gnosis, die vermeintliche Erkenntnis, das ist bei Gott Torheit. Wie sich da eigene Erlösungswege eingeschlichen haben. Das ist bei Gott Torheit, sagt Paulus. Es gibt nur eine Weisheit, das ist das Wort vom Kreuz, da wo der Sohn Gottes für die Sünden der Menschheit gestorben ist, wo er die ganze Schuld getragen hat, wo er die Welt mit Gott versöhnt hat. Das ist Weisheit Gottes. Und das verkündigen wir, sagt Paulus. Nun, die Redekunst war vorhanden. Und die Weisheit war auch vorhanden in Korinth. Die Erkenntnis war auch. Die einen hatten wohl eher die Fähigkeiten, die Weisheit zu verkünden, die anderen die Erkenntnis. Das war vorhanden. Aber es diente nicht zur Erbauung, es diente nicht zur Einheit. Und nun betont Paulus hier die Einheit. Es ist der eine Geist und derselbe Geist, der diese Gaben austeilt. Und deswegen sollen sie auch so eingesetzt werden, dass sie zur Erbauung des Ganzen, der ganzen Gemeinde dienen. Vers 9. Einem anderen aber glauben in demselben Geist. Was will Paulus damit sagen? Sollen wir nicht alle Glauben haben? Kann jemand auch ohne Glauben gerettet werden? Nein. Es ist unmöglich, Gott zu gefallen, ohne zu glauben, sagt der Hebräerbrief, Kapitel 11. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Vergelter ist. Nun, warum spricht Paulus hier von dem Glauben als Gnadengabe für bestimmte Menschen, für bestimmte Christen? Ist schwer nachzuvollziehen. Die meisten sehen das so, dass bestimmte Christen einen besonders starken Glauben haben, auch in schwierigen Situationen, dran zu bleiben. Nun ist möglich. Kapitel 13, Vers 2 sagt Paulus, wenn ich den Glauben hätte, Berge zu versetzen. Vielleicht bezog er sich darauf, weiß es nicht. Aber ohne die Liebe wäre das nichts, sagt er dort. Nun, in Römer 14 und 15 spricht Paulus ein ähnliches Thema an wie in Römer im 1. Korinther 8 bis 11, vor allem 8 bis 10. Da geht es um die vermeintliche Erkenntnis der Korinther und da geht es um die Frage nach dem Götzenopferfleisch. Soll man es essen oder soll man es nicht essen? Auch dort spricht Paulus vom Glauben. Und da lesen wir in Römer 14, Vers 21 bis 22a, Römer 14, 21 bis 22a. Es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran dein Bruder Anstoß nimmt. Den Glauben, den du hast, behalte bei dir selbst. Nun, im ersten Korintherbrief spricht Paulus in diesem Zusammenhang von der Erkenntnis. Da gab es in Korinth welche, die sagten, Götzenopferfleisch, das Fleisch, das den Götzen geopfert wird, wir haben die Erkenntnis, dass das nichts schadet, nichts ist. Wir essen das, egal wie die anderen das sehen. Ob die daran einen Anstoß nehmen oder nicht, spielt keine Rolle. Wenn wir diesen Zusammenhang sehen in Römer 14, dann merken wir, dass Paulus das Wort Glaube hier ähnlich braucht. Und dann kann es sein, dass Paulus hier auch an diesen Aspekt gedacht hat. Das heißt, der Glaube spielt darin eine Rolle, dass man bestimmte Dinge so oder so sieht. Paulus würde dann entsprechend sagen, das ist eine Gabe. Auch die Erkenntnis ist eine Gabe. Auch der Glaube ist eine Gabe. Und deswegen muss man nicht aufgeblasen sein. Wenn ich also speziellen Glauben habe, bekommen habe, muss ich nicht aufgeblasen sein, als wäre ich ein besserer Christ als andere, die diesen Glauben so nicht haben. Und dann weiter, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, Vers 9b war das, Gnadengaben der Heilungen. Die Heilkunst war in der damaligen Welt ziemlich ausgeprägt, auch außerhalb des Christentums, des Judentums, und war sehr religiös, magisch geprägt. Besonders in der Kaiserzeit, das heißt zur Zeit des Neuen Testaments. Die Götter sind Ärzte und Heilande. So wurden sie verstanden. Die Götter spenden Heilung. Da gab es Vermittler, die Ärzte wurden oft dementsprechend betrachtet als Vermittler. Nun, wie ist das im biblischen Sinn zu sehen mit der Gnadengabe der Heilung? Ich habe es vorher angedeutet, sind Ärzte auch so eine Gabe oder nicht? Sollten wir überhaupt zu den Ärzten gehen? Und wenn ich euch sage, solltet nicht, dann mache ich mich verantwortlich, wenn dann jemand stirbt, weil er nicht zum Arzt ging. Das Neue Testament sagt von Jesus, Lukas 5, Vers 17, und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilte. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilte. Nach Matthäus 8, Vers 17 hat Jesus damit vor allem Jesaja 53, Vers 4 erfüllt. Er nahm auf sich unsere Schwachheit und trug unsere Krankheiten. Nun, heißt es dann, dass Christen nie mehr krank werden? Folgedessen müssen wir ja auch nicht mehr sterben. Das heißt es nicht. Aber Jesus hat damals zeichenhaft Krankheiten geheilt, als Zeichen dafür, dass er nicht nur die Sünde trägt, sondern auch die Folge davon. Die Krankheit ist immer eine Folge der Sünde. Ist richtig oder falsch? Wenn ich sage, die Krankheit ist immer eine Folge der Sünde, sage damit nicht, dass ich jedes Mal gesündigt habe, wenn ich krank bin, oder dass ihr jedes Mal gesündigt habt, wenn ihr krank seid. Aber hätten Adam und Eva nicht gesündigt, die Krankheiten gäbe es nicht. In dem Sinn gemeint. Manchmal zeigt uns die Bibel, dass es sein kann, dass ich gesündigt habe und deswegen krank bin. Und dann kann es sein, dass Gott mir die Sünde vergibt und ich gesund bin, im Nu gesund bin. Das gibt's, das sehen wir im Leben Jesu. Aber das heißt nicht, dass wir als Christen immer verschont werden. Gott kann uns vor Krankheiten verschonen. Wenn wir krank sind, kann er uns auf wunderbare Weise heilen, aber muss es nicht tun. Die Bibel sagt uns das mit keinem Wort, dass Gott uns immer heilen wird. Paulus war, kann man sagen, ein Wunderheiler, hat manchmal die Menschen krank zurückgelassen. Trophimus sagte, habe ich krank zurückgelassen. Und Onesimus war ihm fast gestorben. In Jakobus 5, Vers 13 und weiter lesen wir, ist jemand krank, dann rufe er die Ältesten, dass sie ihn salben und für ihn beten. Und wenn er gesündigt hat, dann soll er die Sünde bekennen, dass ihm vergeben wird und er geheilt wird, oder auch mit anderer Übersetzung, dass er aufgerichtet wird. Das heißt, das Gebet wird den Kranken auf jeden Fall aufrichten, nicht in jedem Fall heilen, auch körperlich heilen. Wie gesagt, sonst müssten wir ja schlussendlich gar nicht mehr sterben. Nun, ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der man, in der auch die Christen leidensscheu sind. Und das führt auf der einen Seite dazu, dass man zu schnell zum Arzt rennt, ohne mit Gott überhaupt darüber gesprochen zu haben. Oder dass man auf der anderen Seite zu schnell zu Wunderheilern rennt und danach bitter enttäuscht ist, wenn sie nicht heilen können. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Frau bei uns in der Gemeinde. Gesagt, ich möchte zu dieser und dieser Person gehen. Sag, ja, ist deine Entscheidung, wenn du gehen möchtest. Aber ich sag, möchte dich warnen. Du kannst enttäuscht zurückkommen, wenn du dann nicht so geheilt wirst, wie du dir das vorstellst. Die Frau ging, aber es war nicht besser. So, wir dürfen da nicht zu viel vom Menschen erwarten. Von Gott dürfen wir alles erwarten. Und ich meine, dass Gott durchaus auch den Arzt schenkt, dass er seine Fähigkeiten auch braucht, um uns zu helfen. Auch sein Denken schließt die Bibel nicht aus. Wenn das magisch geprägt ist, dann auf jeden Fall. Aber auch bei Wunderheilern gilt dann das Gleiche. Das heißt, dass die antiken Ärzte hatten ein magisches Denken. Und dann ist es natürlich falsch, auch bei Wunderheilern. Die Gabe war offenbar in Korinth vorhanden, aber es geht hier mehr um die Einheit. Durch einen Geist ist die Gabe gegeben. Vers 10. Einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Prophetie oder Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister. Wunderwirkungen, griechisch Dynamis, heißt eigentlich Kraft, Kräfte. Wirkungen der Kräfte, was damit genau gemeint ist, weiß ich nicht. Es mag sein, dass damit Dämonenaustreibungen gemeint sind. Es kann sein, Krankenheilungen sind ja eigentlich auch Wunderwirkungen. Von daher ist es nicht ganz klar definiert, aber es mag sein, dass Paulus auch vor allem an Austreibung von Dämonen gedacht hat. Einem anderen Prophetie, was ist Prophetie? Vielleicht noch gut, das zu erklären, weil das ein wichtiges Thema dann auch in Kapitel 14 ist. Die Gabe der Prophetie. Weissagung, dann denken wir an Vorhersagen. Aber wenn die Bibel von prophetischen Reden spricht, dann meint sie nicht in erster Linie Vorhersagen. Das hebräische Wort Navi heißt so viel wie entweder berufener sein oder rufender sein. Und der Prophet ist beides. Er ist ein von Gott berufener, der im Auftrag Gottes ein Rufender ist, das heißt Gottes Wort weitergibt, in die jeweilige Situation hinein. Die Propheten im Alten Testament haben immer wieder auf das Gesetz, auf den Bund verwiesen und haben Israel gewarnt, wenn sie davon abwichen, und haben zur Umkehr gerufen und haben dann auch das Gericht Gottes angekündigt, aber haben dann auch das Heil Gottes über das Gericht hinaus angekündigt. In dem Sinn haben sie auch die Zukunft vorhergesagt. Aber sie waren nicht in erster Linie Menschen, die die Zukunft vorhergesagt haben, sondern die Gottes Wort weitergegeben haben, in die jeweilige Situation hinein. Der Maßstab ist nach dem Neuen Testament für das prophetische Reden ganz klar Gottes Wort. Prophetische Rede soll nach Kapitel 14 beurteilt werden und Römer 12 sagt, dass der Maßstab der Glaube ist, der im Wort Gottes mitgeteilt ist. Also Gottes Wort ist klar der Maßstab für das prophetische Reden. Nun einem anderen aber Unterscheidungen der Geister. Was sind das für Unterscheidungen der Geister? Welche Geister müssen hier unterschieden werden? Im Griechischen steht für Unterscheidungen das gleiche Wort oder das Wort, das verwandt ist mit dem Wort, das im 1. Korinther 14, Vers 29 vorkommt. Dort heißt es, die prophetische Rede soll beurteilt werden. Dementsprechend müssten wir hier übersetzen, die Beurteilung der Geister. Und wenn Paulus von Geistern spricht, in der Mehrzahl, dann meint er sehr oft die Geistesäußerungen. Damit meine ich, dass er hier nach der Prophetie meint, das prophetische Reden soll in der Gemeinde beurteilt werden. Natürlich muss man beurteilen, welche Geister dann wirklich dahinter stecken oder ob es der Geist Gottes ist. Aber ich meine, dass der Zusammenhang das deutlich zeigt und Kapitel 14 bestätigt das, Vers 29. Das prophetische Reden soll beurteilt werden. Nun, wo haben wir den Maßstab dafür? Das Wort Gottes ist der Maßstab. In der Gemeinde wird alles nach dem Wort Gottes beurteilt. Das ist der Maßstab, wie das prophetische Reden beurteilt werden soll. So heißt es schon Jeremia 23, Vers 28 und 29. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Ich glaube, wir trauen dem Wort Gottes oft viel zu wenig zu. Wir müssen Menschen begeistern. Das ist aber nicht so. Wir sollen Gottes Wort verkündigen. Und Gottes Wort hat durch das Wirken des Geistes Kraft, Menschen, Herzen zu verändern. Sehen wir dann weiter auch in Kapitel 14. Weiter. Einem anderen aber verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Übersetzung der Sprachen. Was sind das für Arten von Sprachen? Wie? Wie? Also habe ich die Fähigkeit, die Gnadengabe. Ich fange mal an, Plattdeutsch zu sprechen. Viele verstehen es, für die anderen muss es übersetzt werden. Das Thema wird uns Kapitel 14 noch beschäftigen. Aber es ist auffallend, dass Paulus hier von Arten von Sprachen spricht. Arten von Sprachen. Und damit meint er menschliche Sprachen. Und da steht dann Auslegung von Sprachen, das finde ich nicht ganz glücklich, denn Sprachen werden nicht in erster Linie ausgelegt, sondern übersetzt. Das gleiche griechische Verb, die Hermeneuo, bedeutet im Neuen Testament fast durchwegs übersetzen. Von einer Sprache in die andere übersetzen, das versteht der Grieche auch als Auslegen. Wenn ich Plattdeutsch spreche und jemand, der David würde das übersetzen, dann würde er es auslegen, in der hochdeutschen Sprache auslegen. Ne? Ist auch auslegen. Nun, also das Paulus versteht darunter offenbar die Verkündigung des Evangeliums in verschiedenen menschlichen Sprachen. Jesus hatte gesagt, ihr werdet in neuen Sprachen reden. Was geschah am Pfingsten? Ich habe neulich noch gehört, wie sich zwei dies unterhalten haben, gesagt, war das ein Hörwunder oder ein Sprachwunder? Konnten die nur diese Sprache hören oder haben die auch gesprochen, die Apostel? Ich komme mir erst gerade jetzt in den Sinn. Jesus hatte gesagt, ihr werdet neue Sprachen sprechen. Und dementsprechend muss es auch ein Sprachwunder gewesen sein, nicht nur ein Hörwunder. Und die Menschen sagen, wir hören sie reden in unseren Sprachen. Oder, es heißt dann auch in Apostelgeschichte 2, wir hören sie reden in unserem Dialekt. Das war wohl nicht Plattdeutsch, ne? Doch. Also in den verschiedenen Dialekten haben sie die gehört. Die Apostel sprechen. Ich muss dazu noch etwas sagen. Das griechische Wort Glossa heißt Sprache oder auch Zunge. Wie das französische Wort oder das englische Wort oder das spanische Wort heißt immer beides. Lengua zum Beispiel. Tongue heißt Zunge. Ja, Tongue heißt eine Zunge. Aber das spanische und das französische Wort heißt beides. Sprache und Zunge. Nicht? Wir hören manchmal, dass man sagt, in Zungen reden. Ist das möglich? Ich glaube nicht, dass es möglich ist. Man spricht mit der Zunge und man spricht in Sprachen oder in einer Sprache, aber nicht in Zungen. Das ist eben das Missverständnis, nicht? Also wenn schon, dann spricht man mit der Zunge oder man spricht in Sprachen. Und dann sagt Paulus, dass einige die Gabe haben, in verschiedenen Sprachen zu reden. Deswegen hier der Ausdruck Arten von Sprachen. In Kapitel 14 sagt Paulus, es gibt viele Arten von Stimmen. Erscheint genau das gleiche Wort. Arten von Stimmen. Geschlechter der Sprachen, könnte man sagen, Genos griechisch. Daher abgeleitet das Wort Genealogie. Ja, das sind Arten von Sprachen. Also menschliche Sprachen und Menschen haben die Fähigkeit, das zu übersetzen. Und die Übersetzung ist wichtig. Denn Kapitel 14 betont Paulus, dass man verstehen muss, um erbaut zu werden. Hier geht es um die Einheit des Leibes. Und deswegen erwähnt Paulus auch die Übersetzung, weil ja alle erbaut werden sollen, alle verstehen sollen. Damals haben offenbar nicht alle Griechisch gesprochen. Es wurden auch andere Sprachen gesprochen. Aber sie sollten entsprechend übersetzen, damit verstanden wird. Ich komme dennoch auf das Problem zurück in Kapitel 14. Also Auslegung, besser ist Übersetzung der Sprachen. Die müssen übersetzt werden in andere Sprachen. Und dann Vers 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Vorher hatte Paulus gesagt, durch den einen Geist, durch denselben Geist, durch den einen Geist, durch denselben Geist. Nun sagt er, durch den einen und denselben Geist. Und der eine und derselbe Geist bewirkt eine Einheit in der Gemeinde. Eine Einheit in der Vielfalt. Viele Fähigkeiten, viele Gaben, aber doch eine Einheit. Und diese Einheit kommt zustande durch die Liebe. Kapitel 13. Wenn jeder danach trachtet, dass er die Gaben so einsetzt, dass sie zur Erbauung dienen. Nun, das wird uns auch noch beschäftigen. Der Geist Gottes teilt aus, wie er will. Im Griechischen eigentlich noch stärker. Will, nicht? Ich will, ich möchte. Im Griechischen kann man auch sagen, wie er beschließt. Hat der Geist Gottes mich gefragt, welche Fähigkeit ich denn haben wollte? Nein, hat er nicht nötig, mich zu fragen. Jakob, was möchtest du denn eigentlich gerne für eine Fähigkeit haben? Er weiß, was die Gemeinde braucht. Er weiß, welche Fähigkeiten die Gemeinde braucht. Und deswegen bestimmt er, welche Gaben wir haben sollen. Auch das Sprachenreden, nicht? Das ist ja heute ein großes Missverständnis immer wieder gewesen. Dass man sagt, wer nicht in Zungen redet, der ist kein geistgetaufter Christ. Völlig falsch, würde ich sagen. Von dem, was Paulus hier sagt, falsch. Wer diese Gabe hat, in anderen Sprachen das Wort zu verkündigen, dann ist das, weil Gott das so wollte, weil der Geist das so wollte, weil er es beschlossen hat, weil es der Gemeinde dient. Nicht wir bestimmen, welche Funktion wir innerhalb des Leibes Christi haben, sondern wir sind von Gott dazu bestimmt. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ich möchte im folgenden Abschnitt das noch kurz aufzeigen. Es wären noch viele Verse zu besprechen. Aber das kurz aufzeigen, damit wir morgen dann mit Kapitel 13 fortfahren können. Ich habe gesagt, auf die Verse 12 bis 14, vor allem werde ich dann am Sonntag voraussichtlich zu sprechen kommen, in der Predigt. David betont, ein Leib, viele Glieder. Ein Haupt, ein Leib. Ein Haupt ist Christus und viele Glieder. Die Hand kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. Ja, der Leib ist von allen Gliedern abhängig. Wenn ein Glied leidet, sagt Paulus, leiden alle Glieder. Und Vers 18 sagt dann, nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Denken wir an Vers 11. Der Geist hat Gaben zugeteilt, wie er wollte oder wie er will. Nun sagt Paulus, der Geist hat jedes einzelne Glied gesetzt, eigentlich, in den Leib, hineingepflanzt, wie er wollte. Und deswegen kann erstens niemand sagen, ich brauche die Gemeinde nicht. Dagegen kann niemand sagen, ich habe alle Fähigkeiten. Oder du bist mir zu gering, ich habe dich nicht nötig. Und zweitens kann niemand sagen, die Gemeinde braucht mich nicht, weil ich zu gering bin, weil ich zu wenig bin. Beide Probleme spricht Paulus hier an. Niemand kann sagen, ich brauche die Gemeinde nicht, ich habe alles. Jeder braucht die Gemeinde und die Gemeinde braucht jeden. Egal, wie gering wir zu sein scheinen. Und im Kapitel, ich glaube Vers 24 nochmals, Vers 25, wo Paulus sagt, dass Gott den Leib zusammengemischt hatte. Zusammengemischt, wie er wollte. Die Glieder zusammengemischt, wie er wollte. Und ich meine, dass wir als ganze Person eine Gnadengabe Gottes für die Gemeinde sind. Mit meinem Denken, mit meinen Fähigkeiten, mit allem, was ich bin, bin ich eine Gnadengabe Gottes für den Leib Christi, für die Gemeinde. Und soll ich meine Funktion ausüben? Wenn ich das nicht tue, leidet die Gemeinde, weil diese Funktion nicht ausgeübt wird. Wie gering sie auch immer ist, ob das zum Beispiel das tägliche Gebet für die Gemeinde ist, das ist ein wichtiger Beitrag. Wenn ich das nicht tue, leidet die Gemeinde. Also sind wir alle wichtig. Vers 28, vielleicht noch Vers 27, ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Da fehlt im Griechischen der Artikel, wie hier auch im Deutschen, ihr seid nicht der Leib Christi, das sind alle Christen auf der ganzen Welt, die wiedergeboren sind. Die bilden den Leib Christi. Paulus spricht hier speziell die korinthische Gemeinde an. Sagt, ihr am Ort in Korinth, ihr stellt an eurem Ort den Leib Christi dar und sollt auch als solcher funktionieren und seid einander Glieder und deswegen voneinander abhängig. Und dann spricht Paulus die einzelnen Gnadengaben an, am Schluss noch das Sprachenreden, wobei ganz klar ist, dass alle Gnadengaben nicht von jedem beherrscht werden. Es gibt Lehrer, es gibt Propheten, es gibt Heiler, es gibt Leitungen und es gibt die Sprachen, es gibt Apostel, aber nicht alle haben diese Gabe oder auch nicht alle haben eine bestimmte Gabe. Und das zu beachten, wenn Paulus dann nachher sagt, eifert nach den größeren Gaben. Darauf möchte ich morgen zurückkommen. Weil ich finde es wichtig, dass wir das im Zusammenhang von Kapitel 13 sehen. Also am Schluss von Kapitel 12 sagt Paulus in Vers 31, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Und dies ist der Weg, den er in Kapitel 13 vorstellt. Was heißt das? Nach größeren Gnadengaben eifern. Wenn doch Gott bestimmt hat, welche Funktion wir ausüben sollen. Wenn Gott festgelegt hat, welche Fähigkeiten er uns schenken möchte. Was sind die größeren Gnadengaben. Ich denke, das reicht soweit für heute. Ich danke fürs Zuhören.